Wir hatten ja gehört letztes Mal vom Untergang von Sodom und Gomorra, wie verderbt die Menschen damals waren. Dann hatten wir auch gehört, auch diese sehr anstößige Begebenheit, wie die Ammoniter und Moabiter entstanden sind durch eine inzestuöse Beziehung zwischen den Töchtern des Lot mit ihrem Vater, den sie betrunken gemacht hatten. Und wir haben auch gesehen, dass aus dieser, ja, nicht von Gott gewollten Verbindung auch viel Fluch erwachsen ist. Viel Kampf, viel Streit, viel Krieg mit Moabitern und Ammonitern später. Genauso wie es auch vorher schon war, als die Hagar den Ismael bekommen hatte von Abraham, als auch da die Geduld nicht ausreichen wollte, zu warten auf den verheißenen Erben, der dann der Isaak sein sollte. Nein, man hatte dann den Ismael bekommen und da gibt es ja auch Krieg bis heute zwischen den arabischen Völkern und Israel, dieser Linie. Und nun haben wir auch wieder, und wir sehen auch, dass die Bibel ganz realistisch ist, nichts beschönigt, und wir lesen auch über alle Personen der Bibel, dass sie fehlbar waren, dass sie auch gesündigt haben und dass sie auch die Gnade gebraucht haben. Die einzige Person in der Bibel, die völlig ohne Sünde ist und auch so geschildert ist, zu Recht, das ist unser Herr Jesus Christus. Und deshalb wundern wir uns nicht, auch wenn wir heute jetzt lesen, 1. Mose 20. Abraham aber zog von dort ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling in Gera. Das ist also im Philisterland, diese Gegend. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes, um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat Abraham nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht gegen mich sündigtest und ich habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham, wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, also seine Halbschwester. So ist sie meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern hieß, sprach ich zu ihr, die Liebe tu mir an, dass wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah seine Frau wieder und sprach, siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo dir's wohlgefällt. Und zu Sarah sprach er, siehe da, ich habe deinem Bruder, 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. damit ist dir bei allen Recht verschafft. Abraham aber betete zu Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Saras, Abrahams Frau, willen. Man könnte hier drei Überschriften geben, abgesehen von Abraham und Abimelech, drei weitere Überschriften. Erstens Abraham als Prophet, zweitens Abraham als Wiederholungstäter und drittens Abraham als völlig von Gott abhängiger Mensch. Ich möchte jetzt aber Vers für Vers vorgehen und diese verschiedenen Aspekte dabei beleuchten, zu beleuchten versuchen. In Vers 1 lesen wir, dass Abraham von dort ins Südland zog und zwischen Kadesch und Schur wohnte, als ein Fremdling zu Gera. Wenn wir eine Karte betrachten zur Zeit des Alten Testaments und des Alten Orients, dann sehen wir diese ganzen Züge Abrahams eingezeichnet, wo er überall sich bewegt hat. Sie haben ja ein Nomadenleben geführt, nicht? Muss ich so vorstellen, dass sie immer gewandert sind mit ihrer Sippe, haben wohl Zelte dann gehabt und sich immer wieder an anderen Orten niedergelassen. Ein festes Haus ist hier kaum anzunehmen. Es sind also wohl Nomaden gewesen, die auch heute ja es noch gibt, gerade in Wüstengegenden, nicht, wo also viele auch heute noch von Ort zu Ort ziehen und da, wo fruchtbares Land ist, mit ihren Tieren dann auch grasen. Ja, und so kommt er jetzt ins Südland, nach Süden, Richtung Gaza, Gera, zwischen Kadesch und Schur. Das gehört also oder grenzt zumindest bereits an das Philisterland. Und es wird auch, als dann ein Bund geschlossen wird, in Kapitel 22, zwischen Abraham mit Abimelech auch von den Philistern ausdrücklich geredet. Es ist also ein König, der entweder selber Philister war oder direkt ein Nachbar davon, dieser Abimelech. Und nun lebte er dort als ein Nomade, als ein Fremdling. Und jetzt wundern wir uns sehr, was Abraham in Vers 2, wird es berichtet, sagt. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Und was war die Folge? Der Abimelech, wie es damals so üblich war, ließ sie sofort, weil sie wohl sehr schön war und interessant, in sein Harem holen. Das war damals wohl so üblich bei den Königen, zum Teil auch heute noch in orientalischen Höfen. Und damit musste Abraham rechnen, als er das sagte. Später nennt er ja die Gründe, hauptsächlich, dass er Angst hat. Sie werden mich umbringen, wenn sie denken, das ist seine Frau, da werden sie ihn beseitigen, weil sie diese Frau haben wollen, weil der König die Frau haben will. Wird er getötet, hat Abraham Angst. Und er denkt auch, es ist keine Gottesfurcht an diesem Ort, so wie es in Sodom und Gomorra war. Und sie werden also nicht hier Rücksicht nehmen auf irgendjemand. Außerdem hat er ja ein gutes Argument. Sie ist tatsächlich seine Schwester, seine Halbschwester allerdings. Damals haben wir ja schon auch darüber geredet, war das noch möglich. Heute wäre es nicht erlaubt vom Gesetz her und auch aufgrund der Entwicklung vom Erbgut her wäre es auch sehr problematisch. Es gibt in Familien, wo man sehr eng zusammen heiratet, so im dritten Glied etwa auch, gibt es sehr viel Fehlgeburten oder auch Missbildungen, weil eben das Erbgut hier schon zu sehr belastet ist. Und es ist also besser, wenn man von weiter entfernt heiratet, ganz Fremde, die gar nicht verwandt sind. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber jedenfalls keine zu enge Verheiratung. In dem Fall aber hatte er seine Halbschwester geheiratet, die Tochter Tara, sie hatten den gleichen Vater, aber verschiedene Mütter. Das wird uns auch in 1. Mose 11 berichtet. Aber uns geht es jetzt darum, und das hat mich auch schockiert, als ich das gelesen habe, ich konnte es auch gar nicht fassen zuerst, und mir war die Stelle gar nicht so bekannt, muss ich zugeben, vor der Vorbereitung hier, dass das ja zweimal vorkommt, so etwas Ähnliches. Also deshalb habe ich auch gesagt, Abraham, damals Abraham, jetzt Abraham, bereits gesegnet, aber immer noch schuldig geworden, ein Wiederholungstäter, obwohl er schon den Segen und schon die Verheißung auch hatte von Gott, dem Herrn, ein Wiederholungstäter. Kann das sein, dass ein Mann Gottes die gleiche Sünde, die er vorher begangen hatte, wiederholt, nachdem er eine solche Berufung erlebt hatte. Die erste Berufung hatte er ja bereits, auch schon in Kapitel 12 gehabt. Das geht ja voraus. Ich will dich segnen, sagte der Herr. Aber er hat noch weitere Segnungen empfangen. Auch der Bund wurde inzwischen geschlossen. In Kapitel 17 wird das dann sehr ausführlich berichtet mit der Beschneidung. Also noch gesegneter als am Anfang, wenn man so sagen kann. Und trotzdem passiert nochmal etwas ganz Ähnliches, wie ganz am Anfang uns über Abram, sein früherer Name, berichtet wird, und Sarai hieß sie damals noch, in Ägypten. Denn dort war es auch so, wenn wir das noch in Erinnerung haben, Kapitel 12 ab Vers 10, dass eine Hungersnot war. Er zog mit seiner Frau oder Halbschwester nach Ägypten, hielt sich dort als ein Fremdling auf und sagte, ich weiß, dass du ein schönes Weib bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit mir's gut gehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Ja, menschlich vielleicht verständlich, dass er Angst hatte, aber von Gott her gesehen ist es eine Lüge. Auch eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Er verschweigt einfach, dass sie eben nicht nur seine Schwester oder Halbschwester, sondern auch seine Ehefrau ist. Und prompt kam sie in das Harem des Pharao. Und der Pharao tat Abram Gutes um ihretwillen. Er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Nicht, weil er ihm seine Schwester gegeben hatte, wurde er sogar noch reich belohnt. Was für ein raffinierter Abraham das war, oder Abram damals. Aber was geschah? Der Herr hat selber eingegriffen und er plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Und so muss Gott auch seine Propheten, Abraham wird ja auch als Prophet bezeichnet in Kapitel 20, auch immer wieder zurechtbringen. Sie sind nicht vollkommen gewesen und trotzdem ein besonderer Segen, eine besondere Verheißung, auch in der Fürbitte, die Abraham dann tun wird. Das werden wir gleich noch sehen. Ja, und dann in Schimpf und Schande muss Abram damals fliehen aus Ägypten, beziehungsweise wird weggeschickt. Der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte, nur weg, dass diese Plage auch verschwindet. Und obwohl er diese Erfahrung hatte, diese Schande, auch dieser Fluch, der damit verbunden war, tut er nun hier das Gleiche. Es ist schwer verständlich, aber wir müssen auch uns fragen, tun wir auch manchmal manche Dinge wieder, wo wir genau wissen, dass sie falsch sind, dass sie Sünde sind, Wiederholungstäter. Ja, es ist eine schlimme Wirklichkeit. Wir sehen es auch, dass bei den Erzvätern schon war. Und ja, dass aber Gott auch hier gnädig war. Wir können aber nicht beliebig mit Gottes Gnade spielen. Er lädt zweimal, vielleicht dreimal ein, solche Stellen gibt es auch. Und wir sollen auch die Warnungen und die Erziehungen des Herrn ernst nehmen. Wir sehen es auch hier, wie Gott dann bei Abimelech selber eingreift, auf eine ganz erstaunliche Weise übrigens. Bei Pharao wird nicht genau berichtet, wie er das erfahren hat. Wahrscheinlich hat es ihm jemand gesagt. Aber hier sagt es Gott selber, dem Abimelech, eine Steigerung, wenn man so will. Eine Steigerung, zumal ja bereits der verheißene Erbe angekündigt war. Und stellt euch vor, was passiert wäre, wenn die Sarah, bevor Abraham bei ihr einging, in Kapitel 22 dann, wird es ja geschildert, 21, Entschuldigung, Isaaks Geburt, der Herr suchte Sarah heim, sie wurde schwanger, gebar dem Abraham in seinem Alter. Stellt euch vor, wenn sie jetzt von dem Abimelech ein Kind bekommen hätte. Die ganze Verheißungslinie wäre zerstört gewesen. Durch die Schuld von Abraham. Nicht? Man muss sich einmal die Brisanz vorstellen, Abraham war nun dabei, die ganze Verheißung eigenmächtig aufs Spiel zu setzen, zu verspielen. Wir sehen also, warum das Kapitel auch gerade da steht, unmittelbar bevor es nun auch zur Zeugung und Geburt von Isaak kommt. Erst anschließend dann in Kapitel 21 wird geschildert, der Herr suchte Sarah heim und tat an ihr, wie er geredet hatte, und Sarah ward schwanger. Aber erst nachdem das mit dem Abimelech vorbei war und geklärt war. Das war eine letzte Prüfung auch nochmal. Und Abraham hatte sie wohl nicht bestanden. Wenn Gott nicht eingegriffen hätte, und das tut Gott hier auf eine ganz erstaunliche Weise, nämlich zu diesem heidnischen König kommt er des Nachts im Traum und sorgt selber hier für das Recht und für die Wahrheit. Es ist Gott kein Ding unmöglich. Er kann so auch zu Ungläubigen. Vielleicht war der Abimelech auch gottesfürchtig, wir wissen es nicht so genau, aber er war sicherlich nicht der Verheißungsträger oder in dieser Linie von Israel oder dem Volk Gottes. Und doch ist ihm Gott der Herr erschienen. Wenn man so will, auch eine interessante Vorschattung schon auch dahin, dass der Herr Jesus auch gekommen ist für die Heidennationen später dann. Nicht? Da wissen wir ja, von Israel ging das Heil dann in konzentrischen Kreisen hinaus zu den Heidennationen. Und auch damals ist Gott schon einem solchen nicht-israelitischen König erschienen, des Nachts im Traum. Im Traum gab es immer wieder Erscheinungen Gottes, zum Beispiel auch bei ich habe es hier notiert, einige Beispiele. Bei Josef natürlich auch, als er geträumt hat, was sich dann auch erfüllt hatte, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen, sogar auch der Vater und die Mutter, Sonne und Mond, nicht? Und die Sterne, die Brüder. Oder Jakob, die Himmelsleiter, die er gesehen hat, Daniel, die ganzen Offenbarungen, die Gott ihm im Traum schenkte. Und vieles andere. Und so auch hier bei dem Abimelech. Und Gott spricht zu ihm, du bist des Todes um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Jetzt hat er es erfahren von Gott, dem Herrn selber. Und ganz klar hier, er muss des Todes sterben, wenn er sie berührt hätte. Aber er hatte sie ja noch nicht berührt. Gott ist rechtzeitig erschienen. Gerade noch vorher vielleicht auch, wer weiß, ja, schon in der Nacht. Und es kam noch nicht dazu, zu diesem schrecklichen Ehebruch. Und wir sehen auch übrigens, auch wichtig hier, dass auf Ehebruch im Alten Testament die Todesstrafe stand. Du bist des Todes, wenn du sie berührst, stand die Todesstrafe. Es kam ja noch hinzu, dass die Verheißung auf Abraham und Sarah lag. Das kam natürlich auch noch erschwerend hinzu, aber auf Ehebruch generell stand auch die Todesstrafe. Auch in Johannes 8 wird uns das deutlich, als das Volk und auch die Pharisäer und Schriftgelehrten vor allem diese Ehebrecherin, die frisch ertappt war, zu Herrn Jesus bringen und ihm sagen, ob er sie auch steinigen lassen würde sozusagen. Das ist ja im alten Bund so vermerkt. Und er sagt dann ganz klar, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Er macht deutlich, auf jede Sünde im Grunde steht auch der Tod. Und wir können nur durch sein Opfer am Kreuz, durch sein Blut gereinigt werden. Es wird bereits da deutlich. Ehebruch aber zerstört die Ehe und ist übrigens auch von Jesus in Matthäus 5, Vers 32 und Matthäus 19, Vers 9 als Scheidungsgrund anerkannt worden. Das kann ich jetzt hier nur erwähnen. Das heißt, außer im Falle von Unzucht, was eben mit Ehebruch zusammenhängt, wenn ein sexueller Verkehr innerhalb einer bestehenden Ehe von außen eindringt und dadurch die Ehe tiefgreifend geschädigt wird. Wenn keine Versöhnung eintritt, ist das oft dann der Tod der Ehe. Also wir sehen hier, wie ernst das ist, ein Ehebruch. Sicher kann das auch vergeben werden, wenn der Sünder Buße tut. Es ist bei Gott kein Ding unmöglich. Und doch ist es eine gravierende Sache. Aber Abimelech war unschuldig. Sicherlich war diese Haremsmentalität nicht gut, auch in der damaligen Zeit. Und zudem war es eine verheiratete Frau. Und die schwierige Frage, die aber hier auftritt, ist, wenn Abimelech das trotzdem getan hätte, dann hätte er ja unwissend gesündigt. Insofern, dass er gedacht hätte, die sei jetzt nicht verheiratet. Aber andererseits wäre dieser Ehebruch geschehen, ob wissend oder unwissend, und der Herr hat ihn einfach davor bewahrt. Das ist das Entscheidende, was wir hier erkennen dürfen. So spricht Gott zu ihm, auch im Traum, ich weiß, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht gegen mich sündigtest und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. Rechtzeitig ein Stoppschild, rechtzeitig Bewahrung. Wir können Gott nur bitten, dass er auch uns bewahrt. Wir beten auch jeden Tag um Bewahrung. Herr, bewahre uns auch auf dem Wege, bewahre uns auch vor Sünde, vor Bösem. Auch unsere Kinder befehlen wir unter die schützende Hand des Herrn. Und vergib auch, wenn doch etwas geschehen ist. Und nun steht etwas ganz Zentrales in Vers 7. Gib dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Das kommt hier zum ersten Mal vor in der Bibel. Und Abraham ist auch der Erste, meines Wissens, der als Prophet bezeichnet wird im Alten Bund. Bei Noah habe ich es jetzt nicht gelesen. Vielleicht wisst Sie, ja, sicherlich, aber der Begriff Prophet, ein Gerechter. Ja, der Begriff aber tritt hier zum ersten Mal auf. Und wir sehen auch, dass damit zusammenhängt die Vollmacht der Fürbitte. Lass ihn für dich bitten. Abimelech selber, das hätte wohl nicht ausgereicht, sondern der Prophet musste für ihn beten. Das sind Geheimnisse, ja, in die wir nicht unbedingt jetzt eindringen können. Wir müssen es einfach so stehen lassen. Abraham, trotz seines Versagens, war ein Begnadigter und ein Berufener, auch ein Erwählter, wenn man so sagen will, ein Prophet von Gott. Und Gott wollte diese Verheißungslinie nicht auflösen, auch wenn Abraham ein schwacher Mensch war, was wir hier sehen, der Angst hatte, der kleingläubig war, der mit Halbwahrheiten operiert hatte. Er war und blieb doch ein Prophet. Und er tat Fürbitte, wie auch bei Lot, wie auch bezüglich Sodom und Gomorra, wo er ja gebeten hatte, wenn nur 50 Gerechte sind und bis herunter zu 10 Gerechte, dann verschone doch diese Stadt. Und es waren ja nur 4 Gerechte. Und Gott konnte sie nicht verschonen. Lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, diese Ehefrau, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. So wie es diesen Harem da auch gab, gab es auch die Sippenhaft, nicht? Wenn man so sagen will. Die waren auch bestraft worden, seine Frau und seine Mägde, dass sie keine Kinder gebären konnten. Das lesen wir ganz am Ende dieses Kapitels. Gott selber hatte ihren Leib verschlossen. Das war auch Gericht bereits, warnendes Gericht. Und wir sehen auch hier etwas von dieser Regel im Alten Bund, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, wenn er also hier das Gebot übertreten hätte, die Ehe heilig zu halten, wenn auch unwissend, dann hat Gott genau das getan. Er hat den Leib seiner Frau und seiner Mägde verschlossen bereits, sodass er auch hier zur Umkehr gerufen wurde auf eine sehr drastische Weise, der Abimelech. Und nun geschieht etwas sehr Erfreuliches, muss ich sagen. Es hätte auch ganz anders sich entwickeln können. Abimelech hat diese Warnung Gottes ernst genommen. Er hat erkannt, hier hat wirklich der lebendige Gott zu mir geredet. Auch den Heiden ist das Gesetz in das Herz geschrieben. So heißt es in Römer 2, dass sie es in ihrem Gewissen tragen. Und er hat erkannt, das muss wirklich der lebendige Gott gewesen sein, zu dem Abraham betet. Und er stand früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Sie hatten Gottesfurcht, so wie die Einwohner von Ninive, die ebenfalls Buße taten, als Jona sozusagen im zweiten Anlauf dann allerdings erst kam nach Ninive und ihnen die Buße, die Umkehr verkündigte. Sie fürchteten sich sehr. Vor wem fürchteten sie sich? Vor Gott und seinem Gericht? Haben wir noch diese Gottesfurcht, wenn Gott uns warnt vor falschen Wegen? Das Gewissen kann auch bei Ungläubigen angesprochen werden. Auch bei Kindern. Ich habe kürzlich auch eine Kinderandacht gelesen. Da wurde auch gesagt, und die Kinder hatten auch gefragt, wie kann ich denn wissen, dass Gott zu mir spricht oder wie spricht er dann zu mir? Ja, zum Beispiel, wenn du etwas Böses tun willst und in deinem Herzen spricht eine Stimme ganz leise, tu es nicht, das ist böse, lass es bleiben. Nasche nicht von den verbotenen Süßigkeiten. Geh nicht über die Straße bei Grün und so weiter. Ja, wenn eine Stimme im Herzen, bei Rot, also wenn die Autos grün haben, meine ich natürlich jetzt, bei Rot. Ich denke schon wieder von Autos her. Im Herzen ist also eine Stimme, ein Gewissen auch, bei den Heiden. So wie es auch schon bei den Kindern ist, wenn sie noch nicht bekehrt sind. Aber sie haben auch schon ein Gewissen und können auch schon in gewisser Weise zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wissen genau, wenn sie entsprechend auch erzogen sind und geprägt, was Gut und Böse ist. Es gibt natürlich auch heute Kinder, die haben eine völlig gottlose Erziehung, sogar antichristlich. Da ist es dann oft schwierig. Und doch bin ich überzeugt, wenn wir Römer 2 lesen, tief im Inneren ist doch die mahnende Stimme Gottes, die auch jeden Menschen zur Umkehr ruft, dass er sich für Gott entscheidet, für Jesus Christus. Ja, dann diese Gottesfurcht bei einem heidnischen Fürsten. Das hat mich sehr gefreut, als ich das hier gelesen habe. Und Abimelech handelt dann auch. Er hat nicht nur sich gefürchtet, in einem guten Sinne, Ehrfurcht bekommen auch, sondern er rief dann auch Abraham herzu und sprach zu ihm, und jetzt auch vorwurfsvoll zu Recht, hättet ihr euch da nicht auch geärgert, warum hast du uns das angetan? Er hat sich total betrogen gefühlt und das zu Recht. Was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Er fragt sogar, ob er sich an ihm rächen wollte. Was habe ich denn an dir gesündigt? Was habe ich dir Böses getan, dass du mir solches antust und mir deine Ehefrau als deine Schwester unterschiebst, damit ich mit ihr Ehebruch mache und weiß gar nichts davon. Ja, zu Deutsch gesagt. Und nicht nur auf ihn, sondern auch auf sein Reich. Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Das sagt er als heidnischer König zu dem Propheten. Und so merkt ihr auch, liebe Geschwister, wenn einer meint, er sei etwas, muss er erkennen, dass er ohne Gott nichts sei. Das heißt, selbst wenn jemand eine Berufung hat, einen Auftrag von Gott, zum Beispiel auch zu predigen oder Dienste zu tun in der Gemeinde, er muss sich oft sehr klein machen lassen von den Geschwistern. Und das ist auch notwendig und recht, dass wir erkennen, wir sind nur Staub, wir brauchen die Korrektur gegenseitig voneinander. Also der Prophet wird getadelt vom heidnischen König. Das ist eine genau umgekehrte Situation, wie sie an sich normalerweise sein sollte. Denn der Prophet ist es ja, der den Willen Gottes zuspricht, den heidnischen Königen. Und nicht der heidnische König den Willen Gottes, den Propheten. Versteht ihr? Vertauschte Rollen sind das hier. Aber ich habe erkannt, es ist mir deutlich geworden, das ist genau die Demut, die Gott, der Herr will, bei allen seinen Dienern. Dass sie sich nicht überheben ihres Auftrags, dass sie in der Abhängigkeit vom Herrn bleiben und sich auch von Menschen etwas sagen lassen und prüfen, warum sagt ihr mir jetzt etwas Kritisches? Warum werde ich getadelt von jemand, den ich gar nicht jetzt für einen Christ gehalten habe? Ja, vielleicht ist der Nachbar und sagt, wenn Sie Christ sein wollen, können Sie doch nicht hier die Grenze verrücken. Banales Beispiel, kommt aber durchaus manchmal vor. Oder vielleicht ist ein Richter, der sagt, also ich verstehe nicht, dass Christen so meine Erbsache streiten können. Ist auch immer wieder vorgekommen, auch im schwäbischen Pietismus, sprichwörtlich fast schon. Was gibt es noch für Beispiele? Ja, also man sollte als Christ Vorbild sein und nicht Schaden für andere oder Schande bringen über Gott und sein Wort. So sollten wir uns immer wieder prüfen, mache ich dem Herrn Ehre oder mache ich ihm Schande? Abraham hat hier Schande gemacht, Gott, an der Stelle. Wir wollen jetzt nicht auf ihn mit Steinen werfen. Hätten wir es vielleicht nicht auch so gemacht? Aus Angst, dass wir einen Kopf kürzer gemacht werden. Wenn wir mit so einer schönen, wenn auch sehr alten Frau bereits, ja, es ist ja erstaunlich, diese ganze Geschichte, aber die Sarah war wohl noch so mit mit 90 Jahren attraktiv, dass sie sofort im Harem gelandet ist. Wie auch immer wir das heute sehen, wir dürfen nicht von den heutigen biologischen Entwicklungen ausgehen. Es gibt auch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, heute sehr nette ältere Damen, ja, ist ganz klar. Aber in dem Alter Kinder, das ist auch ungewöhnlich natürlich, wissen wir auch. Jedenfalls hatte der Abraham Angst. Und deshalb möchte ich, das wollte ich betonen, wir wollen nicht mit Steinen jetzt auf ihn werfen. Wir müssen uns selber prüfen. Haben wir nicht auch aus Angst schon geschwiegen, unseren Glauben verleugnet, uns nicht zum Herrn bekannt, aus Angst vielleicht Einfluss zu verlieren, ausgelacht zu werden, die Arbeitsstelle zu verlieren, in der Klasse Außenseiter zu sein, in der Schule? Vielleicht können wir es dann ein bisschen besser nachvollziehen, nicht? Was der Abraham empfunden hat. Und doch sagt uns der Herr ganz klar, dass er mit uns sein will. Er will uns Mund und Stimme geben. Und was können uns Menschen tun? Sie können nur den Leib töten, aber nicht unsere Seele, können uns nicht das ewige Leben nennen. Nur den Leib, das klingt jetzt sehr einfach, ja. Ich wollte es jetzt auch nicht herunterspielen, aber es ist trotzdem für wirklich Gläubige ein wichtiger Trost. Sie können uns unser ewiges Leben nicht nehmen. Das können sie nicht. Und in der Regel, bei uns zumindest in Deutschland, ist bis jetzt noch nicht so, dass man getötet wird, wenn man sich zum Herrn bekennt. Man wird vielleicht belächelt, benachteiligt, ausgegrenzt als Fundamentalist oder was auch immer. Aber getötet haben sie bis jetzt meines Wissens hier noch niemand. Allerdings gibt es zunehmend Fälle, wo Eltern, gläubige Eltern oder auch Kinder ins Gefängnis kommen. Zum Beispiel in der Heimschulbewegung hören wir jetzt immer wieder solche Dinge. Ich bin sehr dafür, dass man hier einfach durch diesen Familien die Glaubensfreiheit lässt. In anderen Ländern gibt es eine Unterrichtspflicht, aber keine Schulpflicht. Das heißt, wenn man einen Unterricht den Kindern macht, wie auch immer, der gleichwertig, weil sie zu Hause unterrichtet wurde. Es hat also hohe Wellen geschlagen, auch in der Presse. Und es ist also, finde ich, ein Unrecht, was hier geschieht. Von gläubigen Eltern, ein Kind, alle anderen Kinder haben es in der Schule, aber bei dieser Tochter dachten sie, für die wäre es besser, wenn sie es zu Hause unterrichten. Und dann wurde die sogar an einen unbekannten Ort entführt. Da können wir auch beten. Die Familie heißt Familie Buse-Gross. Und auch Aussiedlerfamilien werden zunehmend eingesperrt. Wir können dankbar sein, dass es hier in der Gegend christliche Schulen gibt. Wir haben das hier sicherlich nicht notwendig. Aber es gibt auch Regionen, wo das bisher noch nicht der Fall ist. Aber ich will jetzt keinen Vortrag über Schule halten, bitte. Aber der erste Schritt wäre immer, dass man mit den Lehrern redet, wenn irgendwelche okkulten Praktiken oder eine unbiblische Sexualkunde läuft oder Evolutionstheorie so einseitig dargestellt wird. Immer zuerst Gespräch. Und dann würde ich sagen, wenn es nichts hilft, als zweiten Schritt dann eine christliche Schule. Und wenn es keine gibt in der Umgebung, dann wäre das zu überlegen mit Heimschule. Es gibt ja auch, die Völms haben das ja gemacht zum Beispiel. Also es gibt da verschiedene Beispiele. Ich wollte es nur erwähnen. Ja, also zumindest sollte man diesen Eltern die Freiheit lassen, ihre Schulform zu wählen, ob es jetzt diese oder jene ist. Nun, ich hatte schon erwähnt, zurück also zu Abraham, diese Ausreden, die er bringt. Und das finde ich sehr traurig. Er ist allerdings auch ehrlich in gewissem Sinne. Er hatte wirklich Angst, dass es hier keine Gottesfurcht gibt, dass er umgebracht wird und dass sie ist wahrhaftig seine Schwester. Er erklärt es dann sogar ganz genau, seine Halbschwester erklärt er ihm. Aber das kommt natürlich hier sehr schwach rüber, nicht? Weil er hat eben das Entscheidende verschwiegen, dass sie seine Ehefrau ist. Und dann sagt er sogar, wie er die Sarah auf seine Seite gezogen hat, sie soll überall, wo sie hinkommt, ihn als ihren Bruder hinstellen. Im Grunde nimmt er sie auch in Schutz und sagt praktisch, dass er der Schuldige ist, der ihr das eingeredet hat, um seinetwillen, damit es ihm wohlgehe, damit er nicht getötet wird. Und allerdings, er hat dann auch immer wieder Geschenke bekommen. Beim Pharao haben wir es gehört. Also so ganz uneigennützig war das auch nicht. Aber immerhin, er sagt jetzt ehrlich seine Gründe und der Abimelech reagiert sehr edel darauf, muss man sagen, sehr edel. Er beschenkt ihn. Er hätte das nicht tun müssen. Er hatte ja nichts Unrechtes getan. Gott hatte ihn ja noch rechtzeitig gewarnt. Und trotzdem beschenkt er ihn mit Schafen und Rindern und nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Knechten und Mägden und gab sie Abraham und er gab ihm Sarah, seine Frau, wieder. Und noch großzügiger, er sagt sogar, siehe, mein Land steht dir offen, wohne, wo dir es wohl gefällt. Ja, ganz erstaunlich. Man muss sagen, der Abimelech war froh, dass Gott zu ihm geredet hatte. dass er mit dem Leben davongekommen war. Und ja, das, was er da abgibt, das war für ihn wohl einfach ein selbstverständliches Opfer aus Dankbarkeit, dass ihm wieder wohl ging und dass die Sache sich so gut geklärt hatte. Vielleicht gibt es auch noch andere Deutungsmöglichkeiten, aber ich denke, er war einfach froh, dass dieser Fluch und dieser Bann von ihm genommen war. Und auch die Sarah, zu ihr spricht er: Siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. Damit ist dir bei allen Recht verschafft. Ja, er hatte sie natürlich geholt gehabt in sein Harem, aber er hat überreich sie entschädigt und die ganze Familie hat das alles durch Geschenke versucht, wieder gut zu machen. Also man kann ihm da nichts nachsagen, dem Abimelech, sondern es ist also ein vorbildliches Verhalten einer Umkehr und einer, man kann fast sagen, Buße über das. Und Gott hat sein Herz angerührt. Ob er jetzt gläubig wurde, an der Stelle zumindest, habe ich es nicht gefunden, aber er hat sich verhalten wie jemand, der gottesfürchtig ist, der ja Gott ernst nimmt und seinem Willen gehorcht, den er zu ihm gesagt hat. Und nun aber kommt diese Stelle nochmals ausdrücklich, wir sind nun fast hier am Ende. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. In dem Moment, als Abraham zu Gott betete. Da gibt es eine interessante Parallele, und zwar im Buch Hiob. Das will ich mal noch aufschlagen. Ganz am Ende findet sich das. Da heißt es in Hiob 42, ab Vers 7. Und Hiob war auch ein gerechter und berufener Knecht Gottes. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, und ich muss sagen, da war Hiob ganz klein geworden, als Gott ihm wirklich erschienen war, sprach er zu Eliphas von Teman: Mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber, und jetzt kommt's, mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Mein Knecht Hiob soll für euch Fürbitte tun. Nicht sie für ihn, nicht, und sie nicht für sich selber, sondern Hiob für sie. Denn ihn will ich erhören, dass ich nicht töricht an euch handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also spricht hier Gott. Und da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama und Taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte. Und der Herr erhörte, wen? Hiob. Und dann heißt es noch, und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Auch sehr eindrücklich. Als Hiob gebetet hat, wurden die Freunde befreit von ihrer Schuld. Und als Hiob gebetet hat für seine Freunde, da wurde auch er wiederhergestellt. Also ein doppeltes Geheimnis hier. Also Hiob sollte beten, aber nicht nur für sich, für seine Freunde. Und als er für die anderen betete, für sie in den Riss trat, da wurde er wieder eingesetzt. Und so auch bei Abraham. Die Verheißung wird wieder angeknüpft, die ja abgerissen war, fast schon. Der Faden wird wieder ganz gemacht. Als Abraham, das steht jetzt hier zwar nicht ausdrücklich, aber man kann es folgern, als Abraham Fürbitte tat für Abimelech. Und nun kommt der verheißene Isaak im nächsten Kapitel. Ja, also in dieser Fürbitte liegt ein tiefes Geheimnis, eine Segenseinsetzung, die ganz enorm ist. Ich wollte jetzt noch einiges kurz sagen über den Begriff Prophet, wenn die Zeit noch reicht. Ich weiß nicht, kann ich es noch anfügen, weil es auch hier zum ersten Mal auftaucht. Die Propheten, so heißt es zum Beispiel im Lexikon zur Bibel, ich zitiere, die Propheten sind Gottes Gabe an sein Volk als das mahnende Gewissen, durch das Gott mit seinem Volk Umgang hat. habe ich schon erwähnt, die Propheten sind das mahnende Gewissen. Aber manchmal brauchen auch die Propheten Ermahnung. Auch immer, also nicht nur manchmal, die brauchen auch Ermahnung, das habe ich schon erwähnt. Das war ein gutes Beispiel, das ganze Kapitel, dass der Prophet, wo der Begriff zum ersten Mal ausdrücklich auftaucht, sofort Korrektur bekommt von einem, von dem er es gar nicht erwartet hatte, von einem heidnischen König. Und doch natürlich sind die Propheten diejenigen, wenn sie von Gott geleitet sind, von seinem Geist erfüllt, die die Worte Gottes in die Situation hineinsagen. Einige Beispiele für Propheten, nicht nur die großen Schriftpropheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel und so weiter und auch die kleineren Propheten, sondern auch Abraham wird als Prophet bezeichnet, Mose wird als Prophet bezeichnet, Aaron, Samuel und viele andere. Und der letzte große Prophet, wer war der, wer weiß es? Noch weiter? Ja gut, nur Prophet, Johannes der Täufer. Christus ist König, Priester und Prophet in einem, sicherlich. Aber Johannes wird ausdrücklich bezeichnet, auch in den Evangelien, als der letzte und größte der Propheten, weil er der Wegbereiter des Messias sein durfte. Es gibt übrigens auch Prophetinnen im Alten Testament. Miriam, Deborah, Hulda und Hannah zum Beispiel. So, also diese Sache war nicht auf Männer beschränkt, das müssen wir auch sehen. Allerdings sollten Frauen keinen Leitungsdienst in der Gemeinde haben. Das sagt Gottes Wort auch ausdrücklich. Auch keine Lehre gegenüber Männern üben. Das wäre jetzt ein Thema für sich. Das können wir heute Abend jetzt nicht behandeln. Ich habe mal einiges zusammengestellt, aber vielleicht ein anderes Mal. Es gab im Alten Testament Propheten und die wurden in aller Regel von Gott, ja, immer von Gott berufen natürlich, aber nicht durch irgendwelche Schulungen, sondern überraschend, spontan, von der Herde weg, zum Beispiel Amos. Und sie konnten das nicht lernen. Heute gibt es ja so in den charismatischen Kreisen Kurse, sie können Prophet werden, machen sie die Ausbildung bei uns und so. Also es gibt auch im Alten Testament eine Erwähnung von Prophetenschulen. Aber in aller Regel, sage ich mal, waren das die falschen Propheten in der Regel. Es gibt vielleicht bei Samuel noch eine gewisse Ausnahme am Anfang, aber das ist sehr schnell entartet. Und die wahren Propheten standen oft als Einzelne gegen diese ganzen Hunderte von falschen Propheten, die nur dem König und den Mächtigen nach dem Mund geredet haben. Sie sagen Friede, Friede und es ist doch kein Friede. Ja, solche Stellen kommen uns hier ins Bewusstsein. Ich habe euch nicht gesandt, spricht der Herr. Ich könnte jetzt viele Stellen nennen. Aber der echte Prophet, er war von Gott berufen, hat sich ganz unter Gott gestellt, war auch offen für Korrektur, musste auch entsündigt werden mit der glühenden Kohle. Ich glaube, es war Jesaja. Er konnte sonst überhaupt nichts reden. Herr, ich bin unrein und wohne in einem Volk mit unreinen Lippen. Gott musste ihn erst reinigen. Und bei Jeremia musste er auch seine Stirn und sein Haupt hart machen wie Kieselstein. Also es sind Vorbereitungen gewesen. Auch Johannes, der Evangelist in der Offenbarung, musste eine Schriftrolle essen. Das heißt, das Wort Gottes aufnehmen, sich reinigen lassen, sich zubereiten lassen. Nicht von sich aus, sondern allein vom Herrn berufen. Sie haben ein Wächteramt, sie müssen Sünde bloßlegen, Gericht ankündigen, sind oft einsam. Sie verkündigen auch die Zukunft, aber nicht nur. Prophet heißt nicht nur Zukunftsverkündigung, sondern Aufdeckung. Aufdeckung von Zukunft, aber vor allem auch von Schuld und Sünde im Volk. Und das ist auch im Neuen Testament. Und ich möchte einmal behaupten, jede Predigt sollte auch eine prophetische Dimension haben. Und da wird auch heute noch uns das Wort Gottes zugesagt und Schuld und Sünde aufgedeckt. In jeder Wortverkündigung. Und das ist dann auch nicht der Prediger, sondern das Wort Gottes und das Wirken des Geistes Gottes, der durch das Wort, das dann ausgelegt wird, unser Herz trifft. So geschieht auch heute Prophetie in der Wortverkündigung. In jeder Predigt, wo das Wort Gottes wirklich noch bibeltreu verkündigt wird, wird Schuld aufgedeckt, werden Menschen mit Gott ins Reine gebracht, werden sie zur Buße angeleitet, dass sie umkehren und zum Herrn Jesus Christus flüchten und dass sie Erneuerung erfahren dürfen. Und Abraham, zum ersten Mal hier der Begriff Prophet. Ich möchte nochmal wiederholen, die drei Überschriften, die ich dem Ganzen gegeben habe. Ich bin jetzt zu Ende, aber nochmal zur Erinnerung. Abraham und Abimelech, aber die anderen drei Überschriften, Abraham als Prophet, habe ich am Schluss noch einiges gesagt. Dann Abraham als Wiederholungstäter, nicht gegen Sünde gefeit gewesen. Er braucht die Barmherzigkeit des Herrn. Und das ist das Dritte. Abraham ist völlig von Gott abhängig, gerade auch in seinem großen Auftrag. Kann sich nichts selber zuschreiben, in völliger Abhängigkeit vom Herrn. Amen.